Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
Hallihallo ihr Lieben. Ja, der Dezember nähert sich auf jeden Fall, aber auch der erste Advent ist irgendwie schon um die Ecke. Also, oder wenn wir rauskommen, dann ist der erste Advent schon gewesen quasi, gerade eben. Und die Zeit rennt, es fließt mir wie Wasser durch die Hände und ach Gott. Also ich habe so viel zu tun, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie machen das die Menschen? Ich neige aber auch sehr stark gerade zum Prokrastinieren, was wirklich sehr schlecht ist. Aber oh, na gut.
Kenne ich gut. Da bietet sich der Advent auch an, da kann man so schöne viele Dinge machen, um andere Dinge nicht zu machen, zum Beispiel.
Ja.
Sich ganz, ganz intensiv bemühen darum, passende Deko für dieses Jahr zu finden.
Ja, oder also ich...
Was mache ich mit dem Baum, hat mich jetzt ein paar Tage lang beschäftigt.
Ja, mich hat ein paar Tage lang beschäftigt, will ich überhaupt einen Baum? Aber ich habe es jetzt so gemacht, ich habe ja gesagt, wenn, dann ab 1. Advent. Jetzt habe ich festgestellt, ich habe diese Woche alles das, was ich also erledigt haben wollte, um dann den Baum aufzustellen, einfach nicht geschafft. Deswegen habe ich jetzt das auf den 2. Advent verschoben. Und ich habe mir dieses Jahr es gegönnt, den Baum liefern zu lassen, weil ich es alleine nicht schaffe mit dem Hin- und Tragen und so.
Genau dazu habe ich mich dieses Jahr nämlich auch entschlossen.
Ja, und deswegen kommt er nämlich am 4. Kann ich jetzt schon sagen. Das heißt, wenn wir dann nächste Woche aufnehmen, dann steht hier schon ein Baum.
Ja,
wahrscheinlich ist er noch nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht geschmückt. Das ist aber irgendwann, also der 4. ist der, ich glaube der Donnerstag, oder? Warte, was habe ich gesagt? Ja, Donnerstag, dann habe ich mir gedacht, dann habe ich von Donnerstag bis Sonntag quasi Zeit, um alles an diesen Baum zu hängen und die Kartons rauszusuchen und so, weißt du? Mhm. Da habe ich mir gedacht, das reicht doch von der Zeit her. Ja, es ist ja nicht so, als hätte ich andere Dinge zu tun.
Das meine ich ja.
Ja, also ich meine andere Dinge als die mit einem Baum. Aber ich habe auf jeden Fall freue ich mich total drauf, einen Baum hier stehen zu haben, weil es das erste Mal ist, dass ich einen eigenen Baum habe. Also und zwar
cool.
So, also einen eigenen Baum, einen großen. Ich hatte schon 2-3 Mal einen kleinen, also so einen 1,50 Meter.
Du hattest
50.
Doch immer die Tanne auf dem Balkon.
Richtig, genau. Aber das ist, also ich habe so einen richtigen Weihnachtsbaum, der so mit Weihnachtsbaumständer und Kugeln dran und so hatte ich noch nie.
Ja, cool.
Ja, deswegen, da freue ich mich richtig drauf. Ja.
Und was du drauf hängst, hast du aber alles schon.
Ich habe, also als ich umgezogen bin, habe ich festgestellt, ich habe viel mehr Boxen mit Weihnachtsdekoration, als ich in meinem Leben gedacht hätte, dass ich überhaupt besitze. Und das wird so ein bisschen dann auch wie einkaufen gehen, weil als wir dann umgezogen sind, ich gucke rein, Weihnachtsdeko, okay, zur Seite gestellt. Ich nehme die nächste Box, gucke rein, Weihnachtsdeko, okay, zur Seite gestellt. Und es stand auch nicht überall Weihnachtsdeko drauf, man ist ja nicht wie geordnet oder so. Und dann stand ich da irgendwie und hatte irgendwie so 5 Kisten mit Weihnachtsdeko und dachte, why? Und was ist da noch so drin? Und also es
das
wird
ist ja
interessant,
cool.
Ja. Also ich habe tatsächlich in der einen Box, ich habe extra nochmal reingeguckt, so weißt du, so mal, wie man so reinschielt. Also ich habe definitiv eine Box mit Kugeln und ich habe definitiv eine Box mit Lichtern. Und mehr brauche ich nicht. Der Rest wird sich dann finden. Ja, naja.
Nice.
Und dieses Jahr habe ich dann, oder was heißt dieses Jahr, also genauso war es auch immer mit dem Adventskranz. Ich habe dann immer so ein bisschen improvisiert gehabt oder halt wirklich mal einen Kranz auch gekauft, wobei das mal sehr selten war. Und dieses Jahr habe ich dann wieder oldschool, so einen klassischen schwedischen, ja, Weihnachtskranz kann man nicht sagen, aber also die Schweden, die imitieren immer den Waldboden. Das heißt, die haben meistens so eine rechteckige, lange rechteckige Metall, wie sieht das aus, wie Tablett so ein bisschen, genau.
Mhm.
Und dann kannst du da die 4 Lichter nebeneinander halt reinstecken. Also in der Regel sind es lange Lichter. Und dann machst du da als Füllung quasi Moos rein. Und dann so ein bisschen so Pilze, so kleine oder ein bisschen so Beeren und so. Also natürlich aus Plastik oder aus Holz. Und es imitiert dann sozusagen den Waldboden. Und das habe ich dieses Jahr auch alles in meinen Kisten gefunden. Sogar das Moos. Also ich habe alles da. Ja, so.
Also dafür, dass du das bisher traditionell noch nicht so gemacht hast, bist du extrem gut ausgestattet.
Ja,
muss ich sagen.
Ja, ich habe alles beim Umzug gefunden. Ich habe
cool.
Ja, also es ist so unglaublich. Und aber wie gesagt, also ja, es ist ja nicht so, dass ich andere Dinge eigentlich wichtigere Dinge zu erledigen hätte. Es wird zum Beispiel auch aktuell bei mir endlich mal Licht mit allem. Ich habe ja die eine oder andere Lampe schon hier hängen gehabt, aber die richtig wichtigen Lampen, die hatte ich halt nicht aufgehängt. Und meine Freundin hat gesagt, die hält es nicht mehr aus und hat ihren Mann mitgenommen und meinte, wir hängen das jetzt auf. Und ich meinte, okay, wie ist auch gut, weil ich habe ja von nichts eine Ahnung. Da sind Kabel, die aus der Decke kommen, so. Ja. Und da haben wir vor 2 Wochen schon mal angefangen und haben dann festgestellt, was ich alles nicht habe und was wir alles brauchen. Und deswegen wird morgen dann der Rest aufgehängt. Das wäre Licht, Nils. Oh mein Gott, Licht.
Ja, cool.
Ja, ja.
Ich weiß, warum ich einen Elektriker geheiratet habe.
Ja. Es ist eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber man muss es halt 2-3 Mal gemacht haben. Ja. Aber na gut. So. Ich habe mit Freude die letzten 2 Tage der ARD Audiothek eine neue Hörspieladaption gehört von Charlotte Brontës Jane Eyre. Die tauchte da plötzlich so auf. Und ich so, was? Ich liebe Jane Eyre. Und also, ich weiß nicht. Also, dieses Buch hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich bin mir auch aller Fehler bewusst. Aber diesmal, als ich dann die Hörspieladaption gehört habe, war ich so ein bisschen, es ist schon sehr, sehr kitschig alles. Und dann dachte ich, weiß nicht. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich selber mich ein bisschen zu erwachsen gefühlt habe dafür. Und das war eigentlich nicht gut. Also,
vielleicht liegt es ja auch nur an der Adaption.
Ja, vielleicht. Also ich fand die Adaption in Ordnung. Am Anfang musste ich mich an die Sprecherin gewöhnen, die Jane Eyre spielt, weil ich die mit einer anderen Stimme im Kopf eigentlich habe. Aber wenn man da so ein bisschen reingehört hat, so die ersten 5 Minuten oder so, dann ist es okay. Ansonsten ist es eine solide Produktion. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie besonders gut oder besonders schlecht wäre. Es ist solide. So, ich finde, also das kann man gut weghören und es ist nichts dabei, es fällt auch nichts negativ auf oder so. Manchmal hat man ja auch so Besetzungen drin, wo man dachte, nee, das ist alles schon schön gemacht. Also das kann man schön hören, das sind 4 Episoden. Und dann habe ich gesehen, gibt es auch eine Neuadaption, aber leider kein Hörspiel, sondern Hörbuch. Es gibt eine Neulesung oder Einlesung für Jane Austens Vernunft und Gefühl, also Sense and Sensibility. Und da habe ich angefangen zu hören. Ich bin aber noch erst bei den ersten 2 Folgen. Da gab es noch keinen größeren Dialog. Weshalb ich noch nicht so richtig sagen kann, ob das, was sie sich vorgenommen haben, denn gelungen ist. Denn es stand in der Beschreibung, dass sie versuchen wollen, das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten, in der Art und Weise, wie das eingelesen ist. Und dann habe ich
Und das umfasst vor allem die Dialoge, meinst du?
Ja, aber das ist schon noch ein Hörbuch. Also es ist eine Stimme, die liest. Und ja, ich denke, ich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die das moderner gestalten wollen. Deswegen bin ich da ganz gespannt. Also ich kann
Lesen ist ja durchaus eine ältere Kulturtechnik. Ich weiß nicht,
ja,
was man daran
aber
noch so groß
auch
verändern kann.
Ja, aber vielleicht, dass sie vielleicht mehr Wert legen irgendwie auf die Jugendlichkeit der Figuren. Ich kann es noch nicht richtig sagen. Aber da höre ich gerade rein und da sind auch 35 Folgen. Also irgendwie 20 Minuten jeweils. Deswegen, bis ich da durch bin, dauert es ein bisschen. Aber wer sagt, okay, er möchte es lieber ganz oldschool haben. Es gibt ja auch vom WDR, ich glaube 5 ist es, dieses Grüne. Ist das WDR 3 oder WDR 5? WDR 5, glaube ich. Mit diesen grünen Coverbildern immer. Die lesen ja Klassiker ein, Literaturklassiker, ob das Frankenstein ist oder Dracula oder auch zum Beispiel Austen oder Bronte oder so. Und da sind ja auch eine ganze Reihe schon von Austen und Bronte Büchern erschienen, die eine Stimme liest und aber auch immer sehr oldschool, aber sehr, sehr gut. Die habe ich ja auch schon mehrfach empfohlen. Das heißt, wenn einer zum Beispiel da den direkten Vergleich möchte, dann kann er sich da auch Jane Eyre statt als Hörspiel als Hörbuch anhören. Das ist auch wirklich sehr gut, aber es sind auch, glaube ich, an die 40 Folgen. Also das ist wirklich dann richtig komplett eingelesen.
Ich glaube, als jemand, der noch nie Jane Eyre gelesen oder gesehen hat in irgendeiner Adaption, würde ich dann erstmal mit dem Hörspiel anfangen.
Ja, beziehungsweise, ich glaube, das Hörspiel ist einfach niedrigschwelliger, sozusagen.
Genau, deswegen,
und ja, man muss, Bronte ist so eine Sache, also das muss man halt mögen. Die sind schon sehr speziell und ich meine, es kommt ja jetzt auch bald eine Verfilmung von Wuthering Heights in die Kinos mit Margot Robbie.
Und
Jacob
Elordi.
Ja, der Trailer lässt mich einfach nur verzweifelt zurück. Richtig, richtig verzweifelt. Und da kann ich auch nichts rausreden.
Ich habe die ganze Zeit auf
Kate
Bush gewartet und es kam nichts.
Ach ja, genau, aber ehrlich, ey. Also ich gebe dem Ganzen eine Chance, aber ehrlich gesagt, mit diesem Trailer kriege ich jetzt schon die Krise. Mich zieht alles zusammen, wenn ich das sehe. Da ist einfach so viel falsch. Alleine schon die Kleidung. Das Schlimmste ist für mich tatsächlich die Besetzung. Also normalerweise bin ich jemand, der sagt, gib jedem eine Chance, aber die Besetzung, also Margot Robbie als weibliche Hauptfigur ist einfach, geht einfach gar nicht. Gar nicht. Es ist einfach die falscheste Besetzung ever. Und Elordi, den würde ich noch halbwegs als Heathcliff akzeptieren, aber auch der ist eigentlich zu viel Bubchen. Also selbst wenn er zurechtgemacht ist als bitterleidend, also alleine schon die Besetzung ist so falsch. Und dann kommt da on top eben noch drauf, dass es überhaupt gar nicht zeitgerecht ist, die Kleidung ist völlig falsch. Dann ist das Ganze so ein bisschen auch, haben die versucht so ein bisschen das zu modernisieren, hatte ich das Gefühl. Aber konnten sich nicht richtig entscheiden, wie viel sie modernisieren. Das heißt, du hast dann komische...
Das ist wahrscheinlich das Problem.
Ja, du hast
das
dann Stücke,
so
die irgendwie, genau,
wird.
Die dann irgendwie zeitgemäß aussehen. Und dann dazu dann aber die falsche zeitliche Kleidung und dann wieder ein komisches Stück, das irgendwie aussieht, als hätte einer so ein Experiment auf einer Bühne versucht durchzuziehen irgendwie. Ist ganz komisch. Also und ich habe, und es ist wirklich nur der Trailer, also ich bin wirklich, wirklich enttäuscht. aber ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen wir werden sehen. Was ich aber dazu sagen will ist, oder was ich damit sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass es nächstes Jahr noch eine ganz große Bronte Begeisterung geben wird. Und zwar für alle drei Geschwister, nicht nur für...
Gibt es da ein Jubiläum oder weswegen?
Nee,
oder
das Jubiläum
das
hat eigentlich kein Osten dieses Jahr gehabt, genau. Nee, aber soweit ich weiß nicht, nee. Das ist halt, das ist so eine Geschichte, die kommt und geht,
ja,
die
so
in Wellen. Ja.
Ein Zyklus.
Naja. Naja,
mein
also,
Deutschlehrer hat immer vom Wichtschen Pendel gesprochen, der hieß auch
okay.
Wicht. Und wo er erzählt hat, dass quasi, wenn der Zeitgeist in die eine Richtung ausschlägt, dann dauert es 20 Jahre und dann schlägt er die andere aus.
Ja, ja.
Und seitdem muss ich immer an das Wichtsche Pendel denken, wenn sowas passiert.
Auf jeden Fall grundsätzlich, die ARD-Audiothek ist gerade voll mit ganz, ganz vielen tollen Hörspielen. Nicht nur Dinge, die jetzt mir persönlich gefallen, wie zum Beispiel eben so Period-Piece-Geschichten, sondern auch ganz viele andere tolle Sachen, Hörspiele, Adaptionen, also da lohnt sich wirklich ein Blick mal rein. Im Moment ist wirklich toll. Also man kann auf allen Ebenen und Genres was finden. Ja, das war ganz viel Rant am Anfang. Hast du irgendwas, was du uns ans Herz legen möchtest?
Nee, ich habe in der letzten Woche nichts so richtig entdeckt, was man teilen könnte. Ich habe mich ein bisschen an All's Fair gemacht gestern,
ja.
Aber ich bin irgendwie nicht überzeugt von
Lustigerweise hat das Ding ja jetzt eine zweite Staffel bestätigt bekommen.
Schön
ich muss,
für sie.
Ich musste nur so lachen, weil alle so, oh mein Gott, das ist so schlecht, oh mein Gott, das ist so hölzern. Und dann haben plötzlich alle angefangen, das zu hate-watchen. Und deswegen hatte das Ding voll die Zahlen. Wahrscheinlich hätten die gar nicht so gute Zahlen gehabt,
ja, okay.
Wenn nicht vorher jemand...
Ärgerlich.
Ja, wenn ich jemand das so verrissen hätte, weißt du? Ja, also es ist
vor allem,
schon,
ich bin dann irgendwie zurückgeswitcht in Grotesquery, weil die hatte ich irgendwie nie zu Ende gesehen, die erste Staffel. Die war irgendwie spannend bis zum gewissen Punkt und dann habe ich sie nicht weitergeguckt. Und dann hat die mitten in der ersten Staffel plötzlich so einen Twist, wo dann irgendwie mehrere Realitäten aufeinandertreffen. Und dann dachte ich so, Ryan Murphy, du hast es schon wieder getan. Irgendwie, du fängst irgendwie spannend an und mittendrin wird dann irgendwie die Konstruktion geändert, weil, weiß ich nicht, vielleicht die Writer nicht wissen, wie sie das zu Ende kriegen sollen oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mit der wieder aufgehört und wieder in All's Fair rein und die finde ich
okay.
Aber wirklich ziemlich hölzern.
Ja.
Also es ist wirklich... Es ist wie so ein Katalog. Man denkt die ganze Zeit, ach ja, das muss ich noch kaufen und ach ja, das muss ich noch kaufen und ja, ach so sieht eine schicke Wohnung aus und so.
Genau.
Also es ist alles so polished irgendwie.
Total,
und so,
es ist alles
so
hier
leblos
irgendwie
dabei.
Millionen anwesend, alle laufen
ja,
in Designerklamotten durch die Gegend.
Man kann
alle
sich
sind
nicht
hoch
wirklich identifizieren mit irgendwem.
Ja, vor allen Dingen als
ich flieg mal eben mit dem Privatjet nach New York.
In ihrer Rolle als Kim Kardashian in ihre Wohnung kommt. Die hat so eine, also die eine kam in ihre Wohnung rein und ich dachte, was ist denn das für eine Tür? Da ist das so eine, ich glaube, 5 Meter hohe Tür. Und ich dachte so, welcher normale Mensch? Also, weil, also das ist so eine Riesentür. Also, ich weiß gar nicht, da kann kein normaler Mensch überhaupt mit umgehen. Das war so, alleine schon das fiel mir auf, als sie da durch diese Tür durchging.
Ja, auch ihr Trophy-Husband, der da zu Hause rumsitzt,
ja,
von dem sie sagt, er sei 10 Jahre jünger, aber in Wirklichkeit ist er 20 Jahre jünger.
Ja.
Weißt du, das ist alles nicht sehr relatable auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch schwer, dass dann gleichzeitig versucht wird, dass man sich für die Frauen freut, wenn die ihre Rache bekommen, weil man auch mit dem Leben der Frauen vorher und nach der Scheidung nicht wirklich viel zu tun hat irgendwie. Ja, da holen wir 20 Millionen für dich raus. Das ist so okay.
Kein Thema.
Kein Thema.
Gut.
Normale Umstände.
Kommen wir vom, ich würde mal sagen, einem
Desaster?
Naja, ich habe gerade überlegt, wie formuliere ich das jetzt nett? Nein, kommen wir von einem Original zum anderen Original. Mhm. Also, Toten der Woche. Gestorben ist Udo Kier, deutscher Schauspieler, der so ein bisschen so ein Legendenstatus hatte, so könnte man vielleicht sagen. Klär uns auf, woher sollen wir ihn kennen? Müssen wir ihn kennen? Beziehungsweise, er ist jetzt mit 81 Jahren gestorben.
Ja, ich kenne Udo Kier vor allem aus zwei Kontexten. Zum einen hat er mehrere klassische Madonna-Videos mitgespielt. Mhm. Und Madonna hat tatsächlich auch letzte Woche gepostet.
Anfang der 90er oder war es noch 80er?
Genau.
Ja,
ja. Also das war das Erotica-Video und das Deeper and Deeper-Video, da hat er mitgespielt. Mhm. Da weiß ich noch, Deeper and Deeper, da war ich zu der Zeit, als das Erotica-Album rauskam, großer Madonna-Fan und fand ihn immer sehr unheimlich in dem Video, wie er irgendwie, da sitzt er so dom-mäßig in der Ecke, glaube ich.
Der hatte auch so diese, der hat so eisblaue Augen und da hat so einen
genau,
Blick immer
so,
drauf
so einen stieren Blick.
Ja, genau, der ihn auch sehr prädestiniert hat, um Bösewichte zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Und war aber eigentlich ein ganz Lieber nach allem, was man so hört. Und genau, also Madonna hat auch einen persönlichen Nachruf auf ihn gepostet, weil sie sich so gerne an die Zeit erinnert hat. Die müssen auch wirklich befreundet gewesen sein. Und dann kenne ich ihn tatsächlich aus der Kingdom-Serie von Lars von Trier, die ich ja ganz großartig und gruselig und spannend finde. Mhm. Da spielt er tatsächlich also zum einen den Gründer des Hospitals in den Rückblenden
in die
Geschichte.
Ich bin immer so
wenn
du Kingdom sagst, weil ich habe das, also weil ich nenne das halt immer Reed, also wie es halt im Original heißt. Und ich kann mit Kingdom immer, wenn ich Kingdom höre, kann ich jetzt gar nicht mit Reed in Verbindung bringen, gedanklich.
Ich habe es nicht auf Dänisch
geguckt. Ja, ich weiß. Das Reichskrankenhaus. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich nur das Krankenhaus, oder?
Das Reich? Weiß ich nicht.
Reed ist das Reichskrankenhaus. So ein bisschen wie die Charité in Berlin, also das Hauptkrankenhaus in
genau. Aber das spielt ja auch mit dem Begriff, weil gleichzeitig ist ja auch das Totenreich und irgendwie, weiß ich nicht, das frühere Königreich, Dänemark, keine Ahnung. Ja, und da spielt er dann irgendwie später in der Serie nicht nur den Gründer des Krankenhauses, sondern dann auch so ein monströses, wiedergeborenes Baby, um das sich dann irgendwie alle kümmern. Und das ist eine sehr eindrückliche Rolle.
Ja, also ich habe mich sehr schwer getan. Ich habe die Serie sehr spät erst gesehen, weil die halt eine ganze Menge Body-Horror hat, mit dem ich gedacht habe, dass ich nicht klarkomme. Ich kam dann schon damit klar, aber es ist schon sehr bizarr.
Bizarr ist,
glaube ich, das Wort. Und schon meine allerliebste, ich glaube, ich erzähle das jedes Mal, weil es einfach meine allerliebste Lieblingsszene in diesem ganzen Konglomerat von dieser Serie ist, wenn der schwedische Arzt auf das Dach der Kopenhagener Klinik hochklettert und dann anfängt zu schimpfen über den Sund rüber auf die andere Seite und schreit dann quasi übers Dach drüber die scheiß
dänischer Abschaum,
genau,
schreit
die scheiß
er in der deutschen Übersetzung.
Ja, okay, also aus Reed und aus den Madonna-Videos, er war ja auch quasi Part der Entourage von Andy Warhol, also das natürlich dann ein ganzes Stück früher, auch da hat er sich natürlich in Kreisen bewegt, die schon echt legendenhaft waren oder sind. Das heißt, er hat sich dann auch irgendwie mit Leuten umgeben oder er war in Dunstkreis von vielen Leuten irgendwie, die da auch sehr legendären Status irgendwie hatten.
Mhm. Ja.
Er hat gespielt genau, mit Lars in von Trier Warhols Flesh for Frankenstein und Blood for Dracula, also so die auch so Monster, ich glaube Monsterfilme würde ich jetzt behaupten.
Ja, so Horrorfilme, genau, auch Body Horror.
Woher ich ihn auch noch kenne, ist My Own Private Idaho, weil da nämlich damals River Phoenix mitgespielt hat. Und das war ja einer seiner größten Erfolge. Da war er auch mit dabei. Was habe ich hier noch? Fassbinder-Filme, Lili Marleen zum Beispiel oder Die dritte Generation, Shakespeares Henry IV. Okay, kann ich mir auch gut vorstellen. Und zwar zusammen mit River Phoenix und Keanu Reeves. Okay, wow. Das nenne ich mal eine Besetzung.
Das sind beides Van Sant-Filme, ne? Von Gus Van Sant.
Okay, ja, siehst du auch wieder so legendenmäßig. Und Lars von Trier natürlich, okay, er war in Kingdom, also in Reed, aber er war zum Beispiel auch in Dancer in the Dark, also da denken wir gleich an Björk oder an Dogville oder auch Melancholia und so weiter. Also das sind ja alles so Filme von Lars von Trier, auch mit Lars von Trier tue ich mich schwer. Da brauchen wir eigentlich gar nicht.
Ja, verstehe ich.
Ja, gut. Was haben wir noch hier? In den 90ern hat er dann vor allen Dingen Nebenrollen wohl. Also Ace Ventura, okay. Armageddon, in Armageddon war der drin. Muss ich nochmal gucken. Blade, okay, gut. Und klar, dann natürlich die ganzen Zusammenarbeit mit Madonna, ob das jetzt Erotica war oder eben auch Sex. Also die hat ja dieses große fette Buch, wo diese Fotos drin waren.
Müsste genau. Man eigentlich nochmal durchgucken. Ich glaube, da sind auch diese Szenen aus dem Deeper and Deeper Video.
Ja, die
drin.
Haben ein paar Fotos auch jetzt im Zuge seines genau. Nachrufes eben gepostet, wo ich dachte, hot. Selbst ich dachte hot. Ja, und
über Madonna oder über Udo Kier?
Über Udo Kier. Ich war sehr überrascht, weil das ist eigentlich gar nicht mein Typ. Aber diese ganze Inszenierung, da war auch Udo Kier sehr hot. Dachte ich auch so, okay, wow. Was man auch weiß, ich weiß auch gar nicht, ob das, wie er irgendwie sein Coming-out hatte oder so, aber er war auf jeden Fall auch schwul, soweit wir wissen. Hat auch schwul, also was heißt schwul, aber hat auch offen gelebt mit einem Partner zusammen. Und ja. That is that.
Das hatte ich zum Beispiel, glaube ich, auch gar nicht so auf dem Schirm.
Okay, ja, doch, das wusste ich schon, aber es war nie für mich ein Thema. Also wenn ich an Udo Kier gedacht habe, habe ich nicht als erstes gesagt, ach, der schwule Schauspieler, sondern habe gedacht, ach, der Schauspieler, der mit Madonna gearbeitet hat, mit Warhol gearbeitet hat und so weiter. Genau.
Ja.
Ja, also mit 81 Jahren jetzt verstorben, schade, aber jetzt muss man dazu aber auch sagen, ich finde, in den letzten Jahren hat er ja auch gar nicht mehr so viel gemacht. Auf der anderen Seite 81, also ich meine, der Mann darf ja durchaus auch seine Rente genießen, so ist es ja,
ja.
Nicht. Das war also Udo Kier. Dann ist verstorben Jimmy Cliff mit 81 Jahren, sehr bekannter Musiker, der, so hat ein Nachruf das geschrieben, Reggae gemacht hat, bevor Reggae berühmt war. Ich so, okay, aha, Und zwar, ich bin ja immer so schlecht mit Namen, aber als ich dann gelesen habe, welche Songs, war mir auch klar, okay, gut, den kenne ich auf jeden Fall. Und zwar hat er gemacht, You Can Get It, unter anderem, You Can Get It If You Really Want.
Das kenne ich tatsächlich auch.
Ja, genau. Unter anderem den Song, aber zum Beispiel auch Many Rivers to Cross, den kannte ich auch. Der ist auch recht häufig wohl gecovert worden. The Harder They Come. Und irgendeinen zweiten Song hatte ich auch noch gelesen. Natürlich finde ich den jetzt so ad hoc nicht, aber der hat einiges so in diese Richtung gemacht. Und ja, wie gesagt, also mit Reggae bekannt und berühmt geworden. Reggae auch in den Westen gebracht, sage ich jetzt mal. Und ist jetzt auch mit 81 Jahren verstorben. Und The Harder They Come war wohl auch der Titelsong zu einem 1972 erschienenen Film mit dem gleichen Titel.
In dem er auch mitgespielt hat? Oder
oh, nee,
für
das glaube ich,
glaub
ich nicht, soweit ich weiß. Ich glaube, er hat nur die Musik gemacht. Ja, und mehr habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also es gibt natürlich, es war ein langes Leben mit 81, wenn man stirbt, hat man einiges erlebt. Aber wenn ihr euch da noch ein bisschen schlauer machen möchtet, dann könnt ihr euch da gerne einlesen. Ich packe euch den Variety-Artikel mit in die Shownotes. Wie gesagt, eine ganze Menge an Dingen und Sachen und Konzerten und Auszeichnungen und so weiter. Und auch Film und Fernsehen und Soundtracks vor allen Dingen auch. Ja, Punkt. Dann haben wir Jill Freud, die mit 98 Jahren gestorben ist. 98, wow. Das ist ja immer so kurz vor der 100, da bin ich immer sehr beeindruckt. Und Jill Freud ist eine britische Schauspielerin, die berühmt-berüchtigt die Inspiration für C.S. Lewis war, für den Charakter Lucy aus Chroniken von Narnia. Und so, oh, das war Lucy, was ist, oh. Ja.
Sie ist damals als Kind aus London rausgebracht worden, ein bisschen wie auch hier vielleicht die Kinderlandverschickungen oder so im Zweiten Weltkrieg und war in Oxford dann untergebracht bei dem Autor und also als Kind und er hat sie dann quasi als Vorlage genommen für die Chroniken von Narnia oder als Inspiration für den Charakter.
Ja, ja. Und wie gesagt, sie hat eigentlich zusätzlich dazu eine gute Karriere gehabt als Schauspielerin, hat dann eben zum Beispiel mit Hugh Grant gearbeitet, mit Colin Firth, Emma Thompson, in Tatsächlich Liebe war sie zum Beispiel auch drinne. Also hat schon gut gelebt quasi, aber dieses, das ist Lucy in Anführungszeichen, das ist ihr sozusagen ihr Leben lang nachgesagt worden. Und ich glaube, das ist aber auch was, womit man gut leben kann. Ja.
Auf jeden Fall. Und sie wurde geboren als June Fluart und ich weiß nicht, an welchem Punkt sie sowohl Vor- als auch Nachnamen gewechselt hat, aber genau, Jill Freud war dann sozusagen
der Stage-Name, ja.
Stage-Name, genau.
Dann haben wir Ethan Brown, der mit 52 Jahren verstorben ist. Ethan Brown ist der Sohn von Jackson Brown. Und Jackson Brown, den kennt man wahrscheinlich eher, Rockmusiker. Aber Ethan Brown hat selbst auch als Schauspieler gearbeitet, Musiker und Model. In seinen jungen Jahren wohl hauptsächlich als Model, ist dadurch bekannt geworden, aber hat eben auch als Schauspieler einiges gemacht, woher man ihn kennen könnte. Und zwar, jetzt lass mich gerade gucken, ich bin auch immer so schlecht, ja, er hat zum Beispiel mitgespielt in Hackers, da erinnere ich mich noch dran, das war in den 90ern ein Riesending. Da waren irgendwie auch all die coolen Leute irgendwie drin, Angelina Jolie und wer nicht alles, Johnny Lee Miller und so weiter, waren da auch alle mit in dem Film dabei. Lieber auf Umwegen mit Kate Hudson hat er gemacht zum Beispiel, oder auch die TV-Serie Birds of Prey, also es waren schon auch erfolgreiche Dinge. Und er hat dann aber zum Beispiel auch mit seinem Vater teilweise zusammengespielt, aber auch zum Beispiel mit Harry Belafonte als Bassist, was ja auch schon, ich so, wow, okay, also das ist, muss man auch erstmal den Job kriegen, ja. Egal wie viel Nepo-Baby, du musst auch spielen können, sonst nimmt dich ein Harry Belafonte nicht in seine Band auf, ja. Und ja, also hat einiges gemacht und ist jetzt dann, wie gesagt, mit 52 Jahren leider verstorben. Aber ich glaube, man weiß auch nicht woran, oder?
Nee, genau, die Todesursache ist noch nicht klar. Er ist leblos zu Hause aufgefunden worden. Und sein Vater ist jetzt der zerstört darüber, natürlich.
Ja. Dann haben wir Danny C. Green, der mit 81 Jahren gestorben ist. Und Danny C. Green, den kennt man eigentlich, glaube ich, wenn man so den Namen hört oder das Gesicht aussieht, weiß man nicht, wer das ist. Okay, wenn ich euch sage, dass es der Puppenspieler war, der in dem großen gelben Bibo Big Bird drin steckt in der Sesamstraße, dann weiß man vielleicht schon eher, wer das ist. Das war nicht der Hauptschauspieler, der Bibo gespielt hat, aber einer, der oft eingesprungen ist, weil der Hauptschauspieler nicht konnte. Also die haben sich es mehr oder minder fast schon geteilt. Danny C. Green war unter anderem ein Puppenspieler, der von Jim Henson oder aus der Jim Henson Werkstatt kam, der von Jim Henson auch trainiert wurde. Jim Henson, der ja unter anderem eben die Muppets entwickelt hat und eben auch ja diese ganzen, also alle, ich würde mal sagen, so gut wie alle wichtigen Puppen, die Puppen gespielt wurden, kam aus der Henson Werkstatt. So, ob das jetzt irgendwie die Muppets sind oder die Fraggles oder die Sesamstraßenpuppen und was nicht alles, ja. Und ja, und Danny C. Green hat also unter anderem eben Bibo immer wieder mal gespielt, hat aber auch mitgemacht bei einer Company, die hieß The Electric Company. Und die ist quasi sozusagen aus auch der Jim Henson Werkstatt geboren und hat parallel zur Werkstatt, die die Sesamstraße gemacht hat, auch Kindersachen produziert. Und da war er unter anderem viele, viele Jahre für viele Episoden Spider-Man. Ich so, was? Und er ist dann, also als Spider-Man ist er da immer im Anzug aufgetaucht und die haben quasi so Mini-Comics nachgespielt in echt. Aber er hat halt nie gesprochen, er war halt immer nur die Figur. Ich hab's mir mal gegoogelt und auf YouTube mal nachgeguckt. Es war schon sehr bizarr, also es wirkt schon sehr 70er, muss man sagen. Aber es war trotzdem lustig. Und deswegen hat er da eben auch die Anknüpfung so ein bisschen an Marvel und die Comicwelt an sich und so weiter. Und war auch öfter mal auf Comics-Con und so. Und viele Spider-Man-Fans sagen auch, du warst mein erster Spider-Man und so, also es ist schon ganz lustig.
Er war auch der erste Live-Action-Spider-Man, der tatsächlich im Kino-Fernsehen gezeigt wurde.
Ja, cool. Ja, und dann natürlich hat er alle möglichen Auftritte gemacht, halt als Puppenspieler, tatsächlich für Paraden, für die Ed Sullivan-Show. Also immer, wenn quasi ein Puppenspieler gebraucht wurde, der eine Rolle gespielt hat, außerhalb des normalen Rahmens. Also nicht irgendwie in der Sesamstraße, sondern eine Sesamstraßenfigur sollte in der Talkshow auftreten oder sollte irgendwie bei einer Parade mitmachen oder so. Da war er quasi immer am Start. Ja, und das ist so ein bisschen das. Also natürlich hat er auch ganz viele andere Dinge gemacht, aber ich glaube, da kann man so ein bisschen, ja, das so zusammenfassen. Interessant fand ich hier noch, er war von Haus aus Tänzer. Und er hat gesagt, das hat ihm dann auch geholfen, den Job als Spider-Man zu kriegen, denn die hatten wohl vorher schon so Muskelmänner gecastet, um zu gucken, ob die passen für die Rolle, weil Superhelden müssen ja muskelbepackt und sein und so. Aber just Spider-Man ist ja eigentlich eine Figur, die eher gelenkig ist und ja drahtig. Und da er Tänzer war, hatte er halt, genau, hatte er kein Problem auch mit sich zu entsprechend zu bewegen. Und er wollte diese Rolle halt unbedingt haben. Und als er dann gehört hat, dass die eben casten, ist er halt ins Büro des Castingdirektors. Und der Castingdirektor war halt nicht da. Und dann hat er gesagt, gib hier jetzt hier quasi alles. Und als dann der Castingdirektor reinkam, ist er ihm quasi, also hat er so ein Salto über den Castingdirektor hinweg gemacht, über dessen Schulter, ist quasi dann irgendwie auf dem Schreibtisch gelandet. Oder auf,
genau,
ja, also
vom
auf jeden
Schrank
Fall,
auf den Schreibtisch oder
genau,
so.
Genau, ne? Irgendwie so, genau. Also auf jeden Fall nicht auf dem Boden. Und hat halt wirklich einen auf richtig Spider-Man gemacht. Und der Kassendirektor hat sich wohl erst zu Tode erschreckt, danach gesagt, okay, du hast den Job. Also so viel Engagement, glaube ich, muss man echt belohnen. Das fand ich noch eine schöne Anekdote. Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir aber auch ein paar Kranke. Also zum einen, Brigitte Bardot ist wieder im Krankenhaus. Und normalerweise hätte ich gesagt, komm, da gebe ich nichts drauf, weil ich meine, sie ist im Krankenhaus, aber dann ist sie halt auch irgendwann wieder draußen. Das ist jetzt aber schon das zweite Mal innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen. Und das macht mich jetzt kurz ein bisschen skeptisch, weil die Frau ist ja mittlerweile auch schon älter, sage ich mal, also 91. Und wenn man da halt in kurzem Abstand immer wieder im Krankenhaus landet, ja, also Brigitte Bardot, französische Filmikone und wie gesagt, halt schon in ihren 90ern.
Genau.
Also man weiß auch gar nicht so richtig, warum sie im Krankenhaus ist. Das heißt immer nur, es wäre alles okay. Ja, na gut.
Wobei vor kurzem jemand irgendwie gepostet hat, dass sie tot sei. Da musste sie dann gegen einen vorgehen.
Ja, da war sie aber nur im Krankenhaus. Also das war genau dieses eine Mal, wo sie im Krankenhaus war, genau.
Ja.
Ja, naja. Also wir behalten das mal im Auge.
Gut, ja.
Dann haben wir Donald Glover, der 2024 einen Schlaganfall hatte, beziehungsweise jetzt eben darüber redet. Donald Glover kennen wir woher?
Den kennt man aus Community. Da hat er, glaube ich, einen Durchbruch gehabt als Comedian. Ist dann und hat dann gleichzeitig eine Comedian-Karriere hingelegt und in mehreren Filmen mitgespielt. Ich kenne noch dieses kurze Musical, was er gemacht hat mit Rihanna, das total großartig ist. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Guava Island, glaube ich. Mhm. Und dann ist er Rapper oder macht Musik als unter dem Künstlernamen Childish Gambino.
Genau, ja, der hat sich dann diese Künstlerpersona zugelegt und ich wusste eine ganze Zeit lang gar nicht, dass Charlie Gambino identisch ist mit Donald Glover, weil ich ihn nur als Schauspieler kannte und eben nicht als Musiker, genau. Und was hat er uns da jetzt erzählt? Also ich meine, im Nachhinein, man kann jetzt sagen, er lebt und es geht ihm gut, aber jetzt redet er quasi drüber.
Ja, er war 2024 auf einer Welttournee und die musste
als
er
Musiker,
nach 18,
genau,
als Childish Gambino eben, und die musste er nach 18 Shows abbrechen. Damals hat er nicht so genau gesagt, warum, und jetzt hat er halt darüber gesprochen, dass er zum einen bei einem Auftritt extreme Kopfschmerzen hatte und auch ein bisschen die Sicht verloren hat auf einem Auge. Da hat er trotzdem nicht abgebrochen, sondern ist dann durch den ganzen Auftritt durchgepowert und danach ins Krankenhaus, und da hat ihm der Arzt dann gesagt, dass er einen kleinen Schlaganfall hatte. Und während der Untersuchung, die dann daraufhin dann stattfand, wurde dann auch festgestellt, dass er ein kleines Loch Herzen hat, also wahrscheinlich in der Herzscheidewand zwischen den Kammern. Und das musste dann operiert werden. Und das waren quasi, ich weiß nicht genau, wie die beiden zusammenhängen, ob die miteinander beiden zusammenhängen, aber das waren zwei sehr große gesundheitliche Ereignisse, die dann eben dafür geführt haben, dass die Tour abgesagt wurde. Wobei er nach wie vor vorhat, die nachzuholen. Und
ja, aber ich meine, überleg mal, erstens Schlaganfall. Das ist ja schon mal sowas, so, oh mein fucking Gott, das hätte ja auch wirklich richtig noch viel schlimmer sein können. Dass der überhaupt noch in der Lage war, zu stehen, zu gehen, zu singen, sich zu bewegen. Und gerade bei Schlaganfällen gibt es ja immer so diese the golden hour, also diese goldene Stunde. Ich glaube, der wird bestimmt später als eine Stunde beim Arzt gewesen sein. Nichtsdestotrotz hat er da echt mehr Glück als Verstand gehabt, sage ich jetzt mal. Und dann das Zweite, dann im Zuge dessen einfach auch zu sehen, da ist was am Herzen einfach nicht in Ordnung. Und das hätte er vielleicht auch gar nicht entdeckt, wenn nicht dieser Schlaganfall gewesen wäre, weißt du? Und er hat ja da offensichtlich keine Beschwerden gehabt. Zumindest noch nicht. Und also echt Glück im Unglück. Also ich meine, natürlich schon schlimm, weil zwei wirklich auch, ich glaube, hochriskante Krankheiten sozusagen, aber gleichzeitig eben auch gut überstanden und früh genug entdeckt, ja. Und er sagt ja auch selber, das finde ich noch ganz, ganz schön, wie er es formuliert, er sagt, man sagt, dass, also jeder sagt, dass man quasi zwei Leben hat und das zweite Leben startet dann, wenn man versteht, dass man nur eins hat. Also so quasi. Und er weiß jetzt das Leben, das er hat, umso mehr zu schätzen, so, das ist jetzt, ja. Ja, aber das ist auch krass. Und da sieht man mal wieder, man kann den Leuten echt bis vor die Stirn sehen, weil ich meine, der hat die Konzerte abgesagt. Wahrscheinlich wird dann auch der eine oder andere Fan voll sauer gewesen sein, wird sich beschwert haben. Und er hat sich ja auch gar nicht weiter geäußert. Da denkt man vielleicht, keine Ahnung, der hat einen Schwächeanfall oder so. Und jetzt stellt sich im Nachhinein raus, nee, der hätte auch genauso gut sterben können, weißt du? Das ist dann schon irgendwie krass. Ja. Dann hatten wir Guido Maria Kretschmer, der auch von etwas erzählt hat, was jetzt mittlerweile wieder vorbei ist, aber der hatte wohl eine Blutvergiftung. Ich so, oh, was, mein Guido? Ja,
schon
was?
Wieder Sepsis.
Ja,
das zieht sich
also,
gerade irgendwie durch.
Ja, ich weiß auch nicht. Guckt auf ihren halb angebrochenen Zeh. Okay.
Der war am Sommerurlaub auf Sylt und hat sich da an der Rose gepiekst und hat da nicht so drauf geachtet. Und das
klingt
ist dann
aber auch total lächerlich, oder? Also hat auch ein bisschen was, finde ich,
ja.
von Dornröschen.
Stimmt, sehr Märchenstyle. Vielleicht hat ihn jemand verflucht oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat sich das dann zu einer seriösen Sepsis ausentwickelt, weil er es eben auch erst nicht ernst genommen hat. Aber wie soll man es auch ernst nehmen, wenn man sich an der Rose piekst? Also... Und dann ist er halt in die Klinik gekommen. Und
es hat halt wehgetan. Also deswegen ist er in erster Linie dann auch tatsächlich in die Klinik gegangen. Da sage ich nur Gott sei Dank, weil manchmal ignoriert man so Dinge dann ja auch. Ja.
Ja, und da haben sie ihn dann irgendwie eingegipst. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie die Standardbehandlung für Sepsis ist. Das klingt irgendwie extrem drastisch, aber scheinbar, dass er dann ganz lange sich gar nicht bewegen durfte. Und das Essen soll auch ganz furchtbar gewesen sein.
Ich habe ein Plastiktablett mit Schmierkäse erhalten. Da habe ich mir gesagt, jetzt lasse ich mal für eine Zeit die anderen kauen. So, what? Ja, also mehr Glück als Verstand auch hier, weil so eine Sepsis halt, so eine Entzündung halt so schnell so schief gehen kann.
Ja.
Naja, ich glaube, als mehr oder minder unfreiwilligen guten Nebeneffekt war, dass er abgenommen hat im Krankenhaus.
Ja.
Ich meine, so, das ist natürlich nicht das, was man will, aber wenn es halt nebenbei quasi so passiert, weil man halt einfach im Krankenhaus ist, ja, naja, gut, nimmt man es auch als vielleicht ein Positiv dann noch mit nach Hause.
Ja.
Dann haben wir Judi Dench. Das tat mir so leid. Judi Dench, eine sehr bekannte britische, englische Schauspielerin, die ich sehr liebe, die auch bis ins hohe Alter jetzt ganz viel auch gespielt hat. Große Shakespeare-Schauspielerin, aber auch Shakespeare-Freundin. Die ist mittlerweile 91 Jahre alt und leider zeigt sich das Alter mit vielen Wehwehchen, unter anderem dem, dass sie halt einfach nichts mehr sieht. Also die Augen sind so schlecht, dass sie nicht mehr lesen kann, kein Fernsehen gucken mehr kann, gar nichts mehr. Das heißt, sie kann dann eben auch keine Rollen zum Beispiel lernen oder so und ist auch im Alltag stark eingeschränkt und das ist halt richtig scheiße.
Kann auch unbegleitet nicht mehr auf Festivitäten gehen, weswegen sie meint, manche Leute halten sie jetzt für arrogant und abgewandt oder so, aber das ist halt einfach die Einschränkung daher,
ja,
dass
sie halt
nicht gut gucken kann.
Genau. Ja. Und ich meine, sie hat ja auch gesagt, sie ist ja zum Beispiel gut mit ein McKellen befreundet und der ist erst 86, also 5 Jahre jünger. Und auch der ist natürlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen gackerig, das sieht man ja auch, wenn man den so sieht und so. Aber der ist zumindest noch, kann zumindest noch ganz gut sehen und halbwegs gut hören und so weiter. Und ich finde das so lustig, also beziehungsweise ich finde das so interessant, weil ja, also ein McKellen im direkten Vergleich zu ihr halt einfach sieht, wie gut es ihm geht. Also das muss auch irgendwie komisch sein, wenn man sieht, ich würde sagen, die sind beide vom ähnlichen Kaliber, wenn es darum geht, dass sie sagen, sie möchten quasi auf der Bühne sterben, ja. Und er zieht es halt echt durch. Ich meine, er hatte jetzt diesen bösen Sturz auch, wo er auch echt mitgenommen war, aber zumindest ist es nichts, was irgendwie mit Sehen oder Hören oder so zu tun hat, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und das stelle ich mir auch schlimm vor, wenn du dann eine gute Freundin hast, wo du dann siehst, die möchte eigentlich, aber das geht einfach nicht mehr. Und mir tat es auch so leid, ich erinnere mich dran, sie war mal in der Graham Norton Show zu Gast, das ist eine britische Talkshow und da hatten sie über ihre Liebe zu Shakespeare gesprochen und dann hatte Graham Norton sie wirklich spontan einfach gebeten, mal von Shakespeare was zu zitieren und da hat sie dann ein Sonett von Shakespeare zitiert und es war einfach großartig und da hatte sie auch erzählt, das war vor ein paar Jahren, das ist gar nicht so lange her, da hatte sie auch erzählt, dass sie jetzt mal wieder einfach komplett alle Shakespeare-Sonette liest, weil sie die so liebt. Und ich stelle mir das halt so schlimm vor, wenn du einfach so viel für dich selber rausziehen kannst aus Literatur und dann kannst du das einfach nicht mehr. Ich meine, gut, jetzt gibt's ja hoffentlich auch noch Hörbücher und sowas. Also da kann man ja dann entsprechend auch drauf umsteigen, aber es ist trotzdem was anderes. Ja? Naja. Aber ich meine, gut, das ist halt, alt werden ist scheiße. Das ist der Standardsatz, den ich und mein Vater immer quasi zueinander sagen, wenn ich mal wieder anrufe und frage, und wie geht's dir? Und ja. Alt werden ist halt scheiße. Dann haben wir Tara Reid, die selbst behauptet, sie hätte K.O.-Tropfen verabreicht bekommen und da auch eine Anzeige jetzt gestellt hat. Tara Reid, ich überlege gerade, woher kenne ich sie aus? War sie nicht in Baywatch? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
American Pie.
Ach, American Pie, so war es gewesen, genau. Da war sie immer die blonde Sexbombe sozusagen. Und sie war jetzt in Chicago in einem Hotel. Und behauptet eben, dass da jemand ihr K.O.-Tropfen in den Drink gemischt hätte. Sie hat sich also schwindelig gefühlt und
sie ist auch mehr oder weniger bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder aufgewacht und hatte so einen Filmriss, kann sich gar nicht dran erinnern, wie sie da hingekommen ist und so.
Aber weiß man, ob was passiert ist zwischen dem Ohnmächtigwerden und dem Krankenhaus aufwachen?
Also, so, sie meinte, dass sie im Hotel noch an die Bar gegangen ist und da waren so ein paar YouTuber, mit denen sie sich dann unterhalten hat und getroffen hat. Und
genau,
dann ist einer von ihnen,
gegangen, gell?
Genau, ja. Einer von ihnen ist mit ihnen, mit ihr nach draußen zum Rauchen gegangen und als sie wieder reinkam, war so ein Blatt Papier über ihrem Glas, an das sie sich nicht dran erinnern kann, dass sie das da drüber gemacht hat. Mhm. Oder eine Serviette oder so. Und dann hat sie das aber trotzdem einfach runtergenommen und hat ihr Glas ausgetrunken. Und dann meinte sie, der nächste Riss war halt im Krankenhaus. Da ist sie dann wieder wach geworden. Und sie muss dann irgendwie unter dem Einfluss gewesen sein, nicht so richtig ansprechbar. Und deswegen haben die Leute, die da arbeiten, dann irgendwann den Noteinsatz gewählt.
Aber so wie das jetzt aussieht, weil sie hat ja dann offensichtlich, sie ist ja dann aus der Lobby, also sie war dann in der Lobby, war sie wohl mit Betrunkenheitsanzeichen und daraufhin hat dann das Personal eben den Krankenwagen informiert. Das heißt, da hat sie vielleicht echt mehr Glück als Verstand gehabt, weil ja eigentlich ja Sinn von diesen K.O.-Tropfen in der Regel ist, dass man die Leute dann eben mitnimmt und vergewaltigt oder ausraubt oder Schlimmeres macht, ja. Hm. Und das ist vielleicht dann am Ende ihr Glück gewesen, dass sie da in einem öffentlichen Raum war. Wo dann eben, wer auch immer, nicht dazu gekommen ist, sie irgendwie ein Hotelzimmer zu führen oder wie auch immer.
Hm.
Das stelle ich mir richtig gruselig vor. Überleg mal.
Aber ich mein, die Anschuldigung, dass da K.O.-Tropfen im Gang waren oder im Spiel waren, macht sie jetzt erst. Ja. Bei dem Einsatz war da nicht die Rede von, wobei bei dem Einsatz war sie dann ja auch nicht so richtig bei Bewusstsein. Und soweit ich weiß, muss man die, glaube ich, sofort testen. Ansonsten verschwindet das und ist später nicht mehr nachweisbar. Also es ist jetzt nicht nachgewiesen worden, dass die tatsächlich zum Einsatz kamen.
Genau, also man weiß es jetzt nicht. Sie behauptet das, aber anders kann sie sich das auch nicht erklären. Ich meine, wenn es so stimmt, wie sie das sagt, dann klingt es schon sehr sinnvoll insofern, als dass man ja nicht auch von jetzt auf gleich plötzlich so betrunken ist, weißt du? Also sie geht raus, sie geht dann rauchen, dann geht sie zurück und trinkt irgendwie ein halbes Glas Wein. Auch wenn du vorher 10 Gläser getrunken hast, bist du nicht auf einmal plötzlich so weg, weißt du? Aber nichtsdestotrotz, wenn es wirklich so ist, super gruselig. Also ich meine, man weiß ja, dass man nur geschlossene Flaschen und sowas zum Beispiel auch oder Dosen oder was auch immer, also geschlossenes einfach ja nur sich holen soll, wenn man zum Beispiel auf einem Festival ist oder in der Disco oder sonst irgendwie. Aber wenn ich da quasi an einer offiziellen Hotelbar sitze, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, da also meinen Drink nicht zu trinken. Ich habe auch schon wenn ich mit Leuten unterwegs war irgendwie, wir waren haben an der Bar irgendwie Cocktails bestellt oder uns an den Tisch Cocktails bestellt, wäre ich nie auf die Idee gekommen, da dann einfach die Cocktail nicht zu trinken, weißt du? Hm. Obwohl es natürlich auch in dem Moment ein Risiko ist.
Es ist nicht so wirklich im Bewusstsein. Ne?
Ja. Wobei, es kommt auch immer ein bisschen aufs Ambiente an. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, beim Mexikaner sitze und wir haben uns Drinks bestellt, dann, und ich bin ja in der Regel auch nicht alleine, dann, aber da erwarte ich das nicht. Aber bei der Disco oder so ist es nochmal dann was anderes oder beim Festival oder sonst irgendwie. Ja. Ja. Dann haben wir, Pra wird da ausgesprochen oder Pras. Pra Michel,
ich denke,
Dankeschön.
Ich tendiere dazu, den Namen französisch auszusprechen.
Ein Musiker, Mitbegründer der Fugees. Fugees ja super erfolgreich, vor allen Dingen in den 90ern. Und haben ja jetzt auch, glaube ich, eine Comeback-Tour gehabt oder zumindest Teile davon. Haben sie ja dann, glaube ich, abgebrochen, wenn ich mich richtig entsinnere. Und der, also Pra Michel, ist jetzt verurteilt worden tatsächlich zu 14 Jahre Haft. Wegen illegale Wahlkampffinanzierung, unerlaubte Lobbyarbeit und ich glaube auch Steuerhinterziehung, oder? Also auf jeden Fall muss er da ganz schön gemauschelt haben mit Geldern.
Genau, also Steuerhinterziehung oder, weiß nicht, so eine Art Geldwäsche, denke ich mal, ne?
Ja.
Also er hat irgendwie für verschiedene Kampagnen gearbeitet, zum einen für Barack Obama, dann später aber auch für die Trump-Regierung illegale Lobbyarbeit und jetzt zuletzt auch, glaube ich, für so ein für einen malaysischen Finanzier, für den hat er so Lobbyarbeit gemacht, also dass der dann irgendwie in den Vereinigten Staaten mehr Einfluss kriegt oder dass da Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden. Und dafür hat er auch Geldzahlungen angenommen und das soll alles nicht mit rechten Dingen abgelaufen sein.
Und da geht es um Millionenbeträge, also 64 Millionen, 80 Millionen etc.
Genau.
Also nicht mal irgendwie nur so 100.000, obwohl es natürlich auch schon viel Geld ist.
Geldwäsche in großem Stil oder eben illegale Finanzierung oder Lobbying.
Also er hat
Bestechung ist es ja dann eigentlich auch, ne? Also
ja, oder Vorteilnahme, ich weiß nicht so genau. Ja.
Wenn da solche Summen im Raum stehen und es darum geht, politischen Einfluss zu gewinnen, ist das ja eigentlich Bestechung. Ja.
er hat auf jeden Fall groß getönt, nachdem er jetzt verurteilt wurde, dass er das nicht akzeptiert, dass er in Berufung gehen wird und dass er auch aus dem Gefängnis weiterhin kämpfen wird. Also er sieht sich da irgendwie doch irgendwie im Recht. Und was hier vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass Leonardo DiCaprio im Zuge der Verhandlungen eben als Zeuge der Anklage ausgesagt hat. Wo ich auch so dachte, ach, guck an, okay, Little Hollywood. Ja, naja, also 14 Jahre Gefängnis, okay, Punkt.
Aber er geht noch dagegen vor, also legt Berufung ein. Das ist jetzt noch nicht das endgültige Urteil.
Ja, ja. Ich glaube aber tatsächlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er freigesprochen wird. Ich glaube, da geht es eher darum, dass er vielleicht hofft, dass die Strafe weniger wird.
Sie sind
schon
von 22 auf 14 runter, aber 14 ist auch echt, das klingt nach einer so substanziellen Strafe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der nächste Richter zu dem Ergebnis kommt, dass da irgendwie doch nichts war.
Ja, eben, das meine ich ja. Und dann haben wir noch ein krankes Häschen, und zwar Guy Fieri. Und zwar, der ist vor allen Dingen in USA im Food Network unterwegs, arbeitet da eben als Koch. Und wir haben schon mal über ihn gesprochen, deswegen habe ich ihn jetzt auch hier mit reingenommen. Und zwar hatte er doch diese kuriose Geschichte, dass sein selbstgemachter, oder was heißt selbstgemachter, sein, das Rezept ist von ihm ja entwickelt worden, Tequila war das, oder? Ich glaube.
Ah.
Sein Tequila ist doch geklaut worden. Das war doch der, dem irgendwie, wo die Spedition irgendwie doch quasi, also wo es irgendwie die falsche Spedition war. Und dann sind dem doch irgendwie literweise Tequila geklaut worden. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es waren 3 große LKWs oder so. Also es waren Millionen. Da erinnerst du dich noch dunkel dran irgendwie.
Ich google gerade live 24.000 Flaschen.
Ja, genau. Genau, da hatten wir drüber geredet. Und ja, und der ist das. Und nachdem das jetzt alles erledigt war, hat er sich doch dummerweise bei einem Dreh, just fürs Food Network eben auch, für die Show Flavortown Food Fight, hat er sich super, super unglücklich irgendwie einen Muskelriss zugezogen. Und zwar ist er beim Film irgendwie eine Treppe runter, hat dann irgendwie eine Stufe nicht richtig gesehen, ist dann irgendwie gefallen. Und beim Fallen ist er so unglücklich gefallen, dass irgendwie ein Teil des Muskels vom Oberschenkel wirklich durchgerissen ist.
Muskelriss, ja.
Ja, aber das klingt wirklich, also richtig gerissen. Und der Arzt hätte wohl gemeint, er hätte noch nie gesehen, dass jemand diesen dicksten Teil des Muskels sich reißt. Also, dass man was anreißt oder von außen irgendwie da so, das sieht man öfter mal. Aber der muss wirklich so unglücklich gefallen sein, dass man das wohl selten sieht. Nichtsdestotrotz muss es wohl sehr schmerzhaft gewesen sein. Und naja, jetzt ist er halt erstmal im Rollstuhl eine Zeit lang unterwegs. Ja.
Es klingt alles sehr unangenehm.
Ja, total.
Und sein 19-jähriger Sohn hat schon gesagt, dass es gut ist, dass er ihm Kochen beigebracht hat, weil jetzt kann er sich um ihn kümmern.
Ja, toll. Na gut. Also dann wünschen wir allen gute Besserung, die hier irgendwie, ja, sofern man da gute Besserung wünschen kann. Und dann haben wir aber auch ein paar gute Sachen, die diese Woche passiert sind. Zum einen hatten wir so ein bisschen was fürs Herz. Das passt jetzt auch gut, nachdem der erste Advent vorbei ist. Wir kommen in die adventigen und dezemberigen und weihnachtlichen News.
Die Kitschzeit.
Genau. Und zwar Whoopi Goldberg antwortet Kindern auf ihre Weihnachtsmannbriefe. Also wenn ein Kind einem Weihnachtsmann schreibt, dann ist sie unter anderem mit vielen anderen auch dafür zuständig, Antworten zu schreiben an das Kind als quasi Weihnachtsmann. Und ich so, oh mein Gott, das ist das Niedlichste, was ich seit langem gehört habe. Ich so, was? Und also da gibt es wohl eine Organisation oder es gibt wohl mehrere Organisationen, aber sie ist so Teil von einer Organisation, ja, die das eben macht. Also da werden eben einige Briefe weitergeleitet an einige Leute und die nehmen dann quasi die Rolle des Weihnachtsmanns ein und antworten den Kindern. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, was antwortet man dann? Weil, also wenn so ein Kind halt schreibt, was es sich alles wünscht und du gar nicht weißt, ob das Kind dann das auch kriegt, wie antwortest du dann denn? Also ich meine,
vielleicht gibt es da Vordrucke. Also ja. Irgendwie sowas wie, ja,
Liebe,
aber es ist
und
doch,
Familie
das,
und so.
Genau,
ja,
das
ja,
Wichtigste
genau.
Ist doch, also ich nehme deine Wünsche auf, wie wir in Meetings immer sagen, ich nehme das mal mit und mache dann nichts damit. Also,
ich finde es auf jeden Fall ganz
entzückend. Da gibt es bestimmt Wendungen, um so zu antworten, dass das Kind da nicht enttäuscht ist.
Ja.
Hast du das mal gemacht als Kind? Fällt mir da ein? Hast du mal Briefe geschickt?
Ja, nee, Briefe nicht. Ich habe halt Wunschzettel geschrieben. Und,
aber du hast ihn nicht abgeschickt.
Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber es kann durchaus sein, dass wir das in einen Umschlag geschmissen haben und meine Mutter hat es ja dann immer gekriegt und meine Mutter hat es dann vielleicht weggeschickt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass ich Wunschzettel geschrieben habe oder gemalt habe oder beides, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was dann damit passiert ist.
Weil ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich das gemacht habe, tatsächlich ein paar Jahre hintereinander. Und es gibt in Deutschland nämlich auch so Weihnachtspostämter in bestimmten Orten, die passenden Namen haben. Ich habe in Niedersachsen immer nach Himmelstür geschickt.
Ja.
Also man konnte da an den Weihnachtsmann und dann Postleitzahl Himmelstür draufschreiben mit TH. Und dann konnte man den Wunsch einschicken. Und ich habe tatsächlich auch Antworten gekriegt, allerdings nicht handschriftlich, sondern das war immer so eine süße, Anfang der 90er halt, so eine süße Schreibmaschinen-Schrift, die aussieht wie Schreibschrift. Und da hat mir dann jemand geantwortet und hat sich für den Wunsch bedankt und hat bestätigt, dass das eingegangen ist sozusagen. Mhm. Und die gibt es auch immer noch, diese Weihnachtspostämter. Ich habe das anlässlich dieser Meldung mal gegoogelt.
Ja, ja, ich weiß, es gibt, also in Deutschland gibt es da einige von, aber es gibt zum Beispiel auch am Nordpol und sowas welche. Also es ist wirklich, wirklich ganz niedlich. In Finnland gibt es auch welche und so, also ganz niedlich. Und was ich ganz schön finde, ist, Whoopi Goldberg hat gesagt, das ist halt was man machen kann, was nicht viel Geld kostet oder auch also einfach nur ein bisschen Zeit und ein bisschen Liebe und damit kann man Leuten Freude machen und das ist wirklich nicht sehr aufwendig und sie findet es eben schön, Leuten damit eine Freude zu bringen. Und das macht sie wohl schon seit vielen, vielen Jahren.
Genau. Ich habe mich gerade gefragt, ob es das heutzutage auch mit E-Mails gibt und so. Das muss ja ein gigantisches Aufkommen sein.
Vielleicht. Wobei ich das natürlich wieder ein bisschen unpersönlich finde. Ich finde schon schön, dass sie sich wirklich dann auch hinsetzt und per Hand eben schreibt und antwortet.
Aber ich meine, welches Kind weiß denn noch, wie man Briefe schreibt?
Ja, naja, also ich denke, die meisten werden vielleicht eher dann also was malen oder so. Also aber es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die das eben machen. Und ich glaube, in Deutschland kann man da auch fündig werden, wenn man möchte. Aber das fand ich wirklich so eine schöne, herzliche Nachricht. So, So, dann haben wir, ja, apropos Muppets und so, ich habe ja von den Henson-Werkstätten gesprochen. Also Sabrina Carpenter, Sängerin, ist gerade ja auf ihrer aktuellen Tournee und hat gerade jetzt ihr letztes Konzert gespielt. Und sie hat immer eine Geschichte, die sie auf jedem Konzert passiert. Und zwar auf jedem Konzert verhaftet sie meistens ein Celebrity, also oft sind ja auch Celebrities mit dem Publikum, die sich das Konzert mit anhören. Und zwar verhaftet sie jemanden, der einfach zu schön ist, also quasi, also it's a crime to be so beautiful, ja, also es ist quasi ein Verbrechen, so schön zu sein, so. Und in der Regel verhaftet sie dann irgendwie gerade die Celebrities, die dann an dem Tag in dem Konzert sind. Und jetzt beim allerletzten Konzert war das große Highlight, dass der Celebrity da war, Miss Piggy war. Und ich so, oh mein Gott, ich liebe Miss Piggy. Miss Piggy ist ja eigentlich eine Muppet-Figur. Und hat natürlich aber trotzdem auch so ein bisschen ihren eigenen Celebrity-Status. Und sie ist da gewesen mit ihrem Bodyguard, diesem einen Bär, in Uniform quasi.
Fozzie-Bär.
Nein, das war nicht Fozzie-Bär. Das ist ein anderer Bär. Das ist ein anderer. Und auf jeden Fall war sie da, also wie gesagt, da mit ihrem eigenen Bodyguard. Und ja, und dann hat halt Sabrina Carpenter sie verhaften wollen. Und Miss Piggy hat ja auch so die Attitude und hat ihr dann so ein bisschen Attitüde auch gegeben und meinte, nee, sie lässt sich irgendwie nicht verhaften, weil die Handschellen, die sie da hat, die seien irgendwie nicht gut genug, weil sie hat ja irgendwie schmalere Hände, weil Muppet und so. Und dann hat sie irgendwie, während dann, also Sabrina Carpenter dann noch mit ihr gesprochen hat, hat sie irgendwie noch Selfies mit ihren Fans gemacht und so. Also hat sie völlig ignoriert. Es war wunderbar. Es war
lustig,
wirklich
ja.
lustig.
Sabrina fragt sie am Anfang auch, ob ihr die Tour bislang gefällt und dann meint sie irgendwie, ja, sie hätte noch Hinweise, aber die kann sie ihr später hinter der Bühne geben.
Ja, genau. Sie hat noch Ratschläge, wie sie es besser machen kann. Genau. Ja, also es war wirklich sehr, sehr lustig. Und es gibt da auch ein Foto, das gemacht wurde, das jetzt zum Meme geworden ist, wo man Sabrina sieht, wie sie auf der Bühne steht und runterguckt ins Publikum und da quasi nur der Kopf von Miss Piggy sozusagen zu sehen ist, der so über die Planke drüber guckt. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Meme geworden, wo man halt alles Mögliche dazu geschrieben hat, so von wegen, ich, der irgendwie von meiner Mama geschimpft bekommt, weil ich zu spät nach Hause gekommen bin, oder ich, der irgendwie mit letzter Kraft, keine Ahnung, es geschafft hat, aus dem Fitnessstudio sich heimzuquälen, oder ich, der und so weiter, ja. Mhm. Naja, also es ist wirklich witzig. Das war wirklich ein Highlight. Also man hat ja immer schon geguckt, es gab tatsächlich schon ein paar Mal Celebrities, die verhaftet wurden, was auch, wie es die Social-Media-Kanäle natürlich geschwappt ist, was auch irgendwie lustig war, aber Miss Piggy war dann echt nochmal so ein Highlight, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hat. Es passte dann auch sehr gut eben zum letzten Tourtag dann auch.
Ja.
Ja. Es gibt ein Video und ich verlinke euch. Dann. Dip, 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 dip. Yay. Was sagt euch das, Leute? Das sagt euch Let's Dance. Hat natürlich wie immer eine Weihnachtsshow. Und also die nächste Season ist erst nächstes Jahr, aber es gibt immer eine Weihnachtsshow zu Weihnachten. Und dieses Jahr ist es so ein bisschen fast wie ein All-Stars. Also es ist kein richtiges All-Stars, aber es sind einige Pärchen dabei, die schon mitgemacht haben in den vorherigen Staffeln und teilweise auch echt erfolgreich waren. Und als ich dann gelesen habe, wer alles dabei ist, dachte ich so, okay, wow. So, die Frage ist, wer ist alles dabei? Also, wir haben Wayne Carpendale.
Die Gewinner.
Bitte?
Die Gewinner von diesem Jahr.
Ja, so also die Gewinner von diesem Jahr, genau. Also, wir haben Wayne Carpendale und Isabel Edwardson, die in der ersten Staffel ja einen riesen Triumph gehabt haben und die jetzt zurück sind. Ich so, oh mein Gott, Wayne Carpendale kommt zurück. Das ist sowas in Staffel 1. Ich meine, die sind jetzt in Staffel, keine Ahnung.
84.
Na, ja, so ähnlich, genau. Ich glaube 15 oder so. Aber auf jeden Fall, es war so, oh mein Gott. Also das ist echt schon so ein Riesending gewesen. Ich so, was? Der kommt nochmal wieder? Und zusammen mit Isabel Edwardson, mit der er damals auch im Original getanzt hat. Also das ist schon sehr geil. Dann haben wir natürlich Diego Pot und Ekaterina Linterin. Das ist das aktuelle Paar, das eben die 18. Staffel gewonnen hat. 18 Staffeln. Dann sind auch dabei Vanessa Mai und Jewgeni Vinokurov. Ich freue mich sehr, dass Jewgeni dabei ist, weil den mag ich sehr, sehr gerne. Und Vanessa Mai war damals auch super, super erfolgreich. Hat den zweiten Platz damals gemacht in ihrer Staffel. Und da freue ich mich auch, dass sie zurück ist, weil die hat auch ganz großartig getanzt. Dann sind auch dabei Nazan Ekes und Valentin Lusin. Die haben damals den vierten Platz gemacht. Sind also quasi Halbfinale dann raus. Also auch sehr weit gekommen. Außerdem haben wir auch aus der letzten Staffel Selfie Sandra und Jolt Sandor Jekyll, die zusammen tanzen. Und ich fand Selfie Sandra ehrlich gesagt einfach nur witzig. Und die hat das am Ende dann auch echt gut gemacht. Also kann man nicht sagen, das war so ein bisschen mein heimlicher Liebling.
Ich finde es ein bisschen unheimlich, dass sie immer noch Selfie Sandra heißt.
Ja, es ist natürlich jetzt mittlerweile ihre Marke. Also ich glaube, das kannst du ja noch nicht mal groß ändern. Dann kommen außerdem ebenfalls zurück Nicolas Puschmann mit Vadim Gabusov. Und das war, glaube ich, das erste Mann-Mann-Paar, das wir in Let's Dance gehabt haben. Also nicht in Let's Dance generell, da gab es schon einige, aber in Let's Dance in Deutschland war das erste. Mhm. Und der war damals auch super. Also da freue ich mich auch sehr, dass die wieder dabei sind. Die haben auch wirklich klasse getanzt damals. Vor allen Dingen hatten die eine super Chemie. Also das war wirklich sehr schön damals. Die sind also auch wieder da. Und ich glaube, das war's, oder? Warte.
Das ist ja auch nur ein Tag, ne?
Ja, ja, das ist genau, das ist keine ganze Staffel, sondern eine Sendung, eine Weihnachtsshow
sozusagen.
Genau, richtig. Ich gucke gerade, habe ich noch jemanden
vergessen? Der
Gewinner
kriegt auch kein Geld, sondern das geht dann irgendwie um Charity, richtig?
Genau, genau. Und wie gesagt, aber das sind alles Paare, also das ist echt so ein bisschen, als hättest du so eine All-Stars-Sendung. Mhm. Das ist schon richtig, ich freue mich richtig, also es wird richtig, richtig toll. Ja, und dann natürlich
Dezember.
Alles weihnachtlich. Und genau, am 19. Dezember wird das Ganze also ausgestrahlt, beziehungsweise dann kann eben auch das Publikum abstimmen. Und ansonsten ist alles wie immer. Also du hast die Jury wie immer, du hast die Moderatoren wie immer. Und ja, also es wird glaube ich, richtig cool. Ja.
Das heißt, die Sendung ist auch live, ne? Genau wie die
ja,
anderen.
Ja, genau,
Let's
genau.
Dance
es muss ja abgestimmt
auch werden,
genau. Ja, und dann haben wir nicht nur Kandidaten für Let's Dance, sondern auch Kandidaten fürs Dschungelcamp. Das interessiert mich ja jetzt ehrlich gesagt weniger, aber auch da geht es gerade ein bisschen hoch her. Und zwar, für das Dschungelcamp sind angekündigt worden.
Nicht offiziell. Das sind
okay,
die durchgestochenen Namen, ne?
Stimmt,
also,
du hast recht.
RTL selber sagt das irgendwie gar nicht vor Showstar.
Richtig. Vor aber jetzt sagen wir mal so, immer wenn diese Voraussagen gekommen sind, war es zu, ich sag mal, 95% richtig. Und dann hast du meistens ein oder zwei Leute, die vielleicht sich nochmal geändert haben. Aber meistens war es dann schon so. Also angekündigt sind unter anderem Musiker Gelo Farin, Ex-Spieler Frau Simone Ballack, Reality-Star Samira Yavuz, Reality-Star Eva Menetartu, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Model und Schauspielerin Mia Dumont, Reality-Star Umut Tekin, Doku-Soap-Star Hubert Feller, TV-Bauer Patrick Roma, Schauspieler Steffen Dürr, Reality-Star Ariel und Schauspielerin Nicole Belstler-Böttcher. Ich finde gut, dass sie dazu geschrieben haben, was die alles sind, weil ich natürlich wie immer auch viele nicht kenne. Wo ich jetzt mitbekommen habe, dass ganz, ganz viele Leute gerade einen riesen Trara machen, ist halt um Gelo Farin, der ja eben den Skandal hatte mit dem David-Stern und das Ganze war ja alles sehr, sehr schwierig. Und da haben jetzt ganz viele Fans, gehen jetzt schon auf die Barrikaden und sagen, wenn Gelo Farin dabei ist, dann bin ich raus.
Okay.
Was ich ehrlich gesagt, also ich sag mal so, Ich weiß, dass jetzt mich alle Fans vom Dschungelcamp hassen werden, wenn ich das so sage. Aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich doppelzüngig oder wie sagt man, ein Doppelstandard, dass die Leute ausgerechnet bei Gelo Farm auf die Barrikaden gehen, weil wir hatten schon einige Leute im Dschungelcamp, die durchaus Schlimmeres gemacht haben als Gelo Farm und da wurde nichts gesagt, ja. Und jetzt macht man bei Gelo Farm so einen riesen Aufriss drum.
War nicht sogar der Richter,
ja, ich meine, das ist absolut
da
richtig.
Schon drin und so.
Bitte?
War nicht sogar dieser Hamburger rechte Richter gnadenlos da schon
das
drin?
Das weiß ich gerade nicht, ja, aber es waren einige Leute dabei, die schon durchaus Schlimmeres gemacht haben, die auch im Gefängnis waren und so weiter. Ja, was Gelo Farm gemacht hat, absolut verkehrt. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also auch bescheuert und
na, wäre ja vielleicht ganz interessant, wenn er drüber redet. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass da irgendwie so eine dass da auch so eine Mental Health Geschichte hinter sitzt, die vielleicht
und
ganz
beziehungsweise
interessant
das Dschungelcamp, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kandidat ins Dschungelcamp kommt, der einen schlechten Ruf hat und dann durch eben die Gespräche, die er im Dschungelcamp mit seinen Dschungelcamp-Mitcampern sozusagen führt, es schafft, sein Image aufzupolieren. Also, weil ich glaube nämlich, dass das so als Strategie-Move von der PR her gar nicht so schlecht ist, weil er sich da doch dann entsprechend so präsentieren kann, wie er das möchte. Also theoretisch könnte das ganz gut funktionieren, aber dafür muss er halt erstmal reinkommen. Und wenn jetzt im Vorhinein schon so ein Riesenbohei drum gemacht wird, ist das natürlich fraglich. Auf der anderen Seite, wenn ich RTL wäre, würde ich sagen, alles, was Quote generiert. Ja, also auf der anderen, und es ist halt nichts bestätigt. Nichtsdestotrotz finde ich es halt, wie gesagt, ziemlich heuchlerisch zu sagen, wenn der ist, gucke ich nicht. Ja, aber alle anderen Idioten hast du geguckt oder was? Also ich sehe da halt nicht das Problem. Ja. Also wenn man grundsätzlich dann sagen würde, man guckt nicht, weil man zum Beispiel irgendwie sagt, okay, das war eine rechtsradikale Geschichte und da spielen wie, was weiß ich, rassistische Thematiken eine Rolle und das kann ich einfach nicht verstehen oder so. Verstehe ich, ist auch völlig okay. Aber dann muss man es bei allen sagen und nicht nur bei einem, wo es gerade convenient ist, weißt du? Und ich meine, ich will jetzt hier nicht Gelo Farm verteidigen, weil ich finde das, was er gemacht hat, auch scheiße. Aber wie gesagt, diese Äußerungen, die regen mich halt auf, weil ich, wie gesagt, weil es für mich alles so doppelbürdig ist. Aber ja, ansonsten hat mich überrascht Simone Ballack. Ich so, ach okay, guck an. Und Hardy Krüger Jr. hat mich auch überrascht, weil ich dachte, der wäre durch mit seinen Reality-Star-Geschichten, aber okay. Mia Dumont, okay, kenne ich auch, als Ex-Frau von Sky Dumont. Und die hatte doch, das war doch auch die gleiche, das werde ich nie vergessen, als die doch ihr Kind damals gekriegt hat, saß sie doch in einer Talkshow und da haben sie drüber geredet, dass sie ja ihre Kinder stillt und dass sie halt Milch jetzt quasi hat und dann haben sie kurz über Milch und Milchanschluss in den Brüsten und so weiter gesprochen und dass es halt dann teilweise auch echt schwierig ist, die Kinder dann zu stillen, wenn sie halt unterwegs ist und wie dann dreht und so weiter, da muss sie dann halt kurz Pause machen und so und dann hieß es, ja, aber sei das nicht so schwierig und so, nö, gar kein Thema, das geht richtig schnell und so, meinte ich, ja echt? Und so, ja, guck, es ist einfach so und dann ließ sie quasi so ihre eine Seite quasi so runter und dann hat die so wirklich wie beim Melken, hat die dann so an ihre einen Zitze quasi gezogen und dann spritzte da so ein Milchstrahl raus. Das werde ich nie vergessen. Das war in so einer Talkshow gewesen. Es ist Jahrzehnte jetzt schon her, aber das hat mich damals so geschockiert, dass ich, dass ich das bis heute noch weiß. Ja. Es war dann hinterher ein Riesending und dann wurde da ein Riesengespräch draus gemacht von wegen, es sei doch alles natürlich, sie wüsste gar nicht, was da das Problem sei, etc., etc. Ja.
Spannend, ja, lustig.
Und wen kenne ich noch? Ja, und das sind alle, die ich kenne, den Rest kenne ich leider nicht. Vielleicht, wenn ich sie sehe, aber vom Namen her mal wieder nicht.
Ich kenne nur noch Umut, aber auch nur aus den Erzählungen aus Sendepause Fehlanzeige.
Okay. Naja, dann sind wir ja gespannt, wie viel davon sich bewahrheiten wird. Aber es ist zumindest jetzt schon eine spannende Diskussion. Dann haben wir noch ein paar Dates. Also zum einen Rami Malek, der ja sich vor einiger Zeit schon von seiner Freundin, mit der er ja lange zusammen gewesen ist, getrennt hat, scheint jetzt wieder zu daten oder zumindest sieht man ihn daten. Also er war ja mit Emma Corrin zusammen, die ich vor allen Dingen aus The Crown kenne. Und die waren immer so ein heimliches tolles
Wen
Paar.
Wen spielt die denn in The Crown, wenn ich mal fragen darf?
Emma Corrin hat Lady Di gespielt in The Crown, daher kenne ich sie. Und sie war mit Malek Rami ja recht lange zusammen und die beiden haben sich vor ungefähr einem halben Jahr getrennt. Und seitdem hört und sieht man nichts mehr, von beiden nicht mehr. Und jetzt hat man aber Rami Malek wohl mit einer blonden Dame ja flirten gesehen. Die waren, glaube ich, irgendwie essen oder so. Jetzt fragen sich alle, wer ist das? Aber es scheint zumindest offensichtlich zu sein, dass er wieder datet. Ja.
Mhm, genau.
Gut für ihn.
Ich kenne Emma Corrin nämlich noch von A Murder at the End of the World. Ich glaube, da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. So eine Krimiserie, die auf Island spielt. Und da spielt Emma Corrin so eine nicht-binäre Person.
Ah, okay.
super spannende Serie. Mhm. Die mochte ich
von ihr habe ich jetzt, glaube ich, auch gar nichts datingtechnisch so gehört oder so. Die haben jetzt einfach mal ein bisschen Pause gebraucht, was ich ja auch verstehe. Aber ja, okay. Ebenfalls wohl am Rumdaten, und da muss ich wirklich, ich sage wirklich Rumdaten, weil jede Woche höre ich von ihm und einer neuen Frau. Und man weiß ja nicht, ob das alles nur Zeitungsbullshit ist. Aber diese Woche datet Glenn Powell wohl Schauspielerin Michelle Randolph. Die hatten wohl ein Line-Dancing-Date, was ich ehrlich gesagt ziemlich geil finde für ein Date. Also Line-Dancing ist ja so, also die tanzen halt zusammen. Line-Dancing ist halt, was sagt man denn im Deutschen dazu?
Line-Dancing sagt man im Deutschen dazu.
Es gibt kein deutsches Wort für Line-Dancing, okay. Also das ist dieses Getanze, sag ich mal, mit, also ich kenne es halt so Cowboy-Style.
Genau, so ein Country-Western-Tanzstil, bei dem dazu kommt, dass, glaube ich, vorne jemand ansagt, was als nächstes getanzt wird, sodass alle und dass auch die Paare untereinander tauschen können, weil allen immer klar ist, was als nächstes getanzt wird, weil das halt so vorne angesagt wird.
Ja, und wir haben das auch gemacht. Also wir hatten ein bisschen Tanzerei auch im Sportunterricht und da haben wir auch Line-Dancing gemacht, weil das halt natürlich dann so, also die einfachste Variante des Line-Dancings ist halt so, man steht halt nebeneinander und dann vor, zurück, seitlich, zurück und dann immer einmal drehen und klatschen zwischendrin.
Genau,
also das
so
ist die einfachste Variante, genau.
Ja.
Ja, ja. Ja, und er war jetzt, wie gesagt, auf einem Date und hat da mit seinem Date geline-danced und ich finde das insofern ganz praktisch, weil du bist gleich auf Körperfühlung, ohne dass es irgendwie unangenehm ist, weil man muss sich ja anfassen. Mhm. Weißt du, also ich meine, es ist eigentlich schon ganz, ganz clever gemacht irgendwie.
Was ich mich gefragt habe, ist, woher die wissen, dass das ein Date war, weil man kann ja auch einfach tanzen gehen.
Ja, natürlich. Also das sage ich ja, er wird hier jede Woche jetzt mit einer neuen Frau fotografieren. Du weißt nicht, ist es wirklich ein Date oder ist es irgendwas anderes? Ist es nur irgendwie eine Freundin oder keine Ahnung, eine Bekannte, die gesagt hat, komm, ich brauche einen Tanzpartner. Also du weißt es halt nicht. Mhm. Aber das war jetzt das, was wir gesehen haben. Und ich meine, wenn und dann fassen sie sich noch an, dann ist die Chance, dass jemand sofort Date ruft, natürlich auch sehr hoch.
Ja.
Ich meine, er ist halt natürlich auch Single, zumindest offiziell, sodass er quasi als Blaupause für alle möglichen Dates gut herhalten kann. Ja, und dann haben wir noch...
war er nicht letztes Jahr Sexiest Man Alive? Nach Jonathan Bailey dieses
ja,
Jahr?
Ja, genau, richtig, genau. Das war genau letztes Jahr, wo ich auch so dachte, Glenn Powell, Glenn who? Genau.
Vielleicht sollten die beiden mal daten.
Ja. Also wir haben noch eine kuriose News übrig in der Kategorie gute News. Und zwar Kate Beckinsale ist immer mal wieder in den Nachrichten, weil sie, entschuldige bitte, ich muss es leider sagen, super strange ist. Also Kate Beckinsale hat ja eigentlich, ich glaube, MS, oder war das nicht so? Und war jetzt auch ein paar Mal in den Medien gewesen und so weiter und hat darüber gesprochen. So. Und jetzt geht es ihr aber gerade gut und sie hat schon öfter mal jetzt auch Videos gepostet auf ihrem Instagram-Account, wo sie, ich sag mal, wilde Sachen gemacht hat. Also es gibt ein Video, wo sie dann irgendwie so in rosa Unterwäsche und Schuhen mit 7 Meter Höhe irgendwie so rumrennt. Es gibt ja diese großen, diese hohen schwarzen Stiefel. Mhm. Und wo sie sich dann irgendwie, keine Ahnung, die Härchen zurecht macht. Dann ist sie letztens irgendwie im Park gesehen worden, wo sie mit ihrem Hund spazieren ging, wo sie ohne Scheiß 1:1 ausgesehen hat wie die Goth Queen von, ich weiß nicht, Transsilvanien. Also super krass gestylt, aber natürlich auch ein Outfit, mit dem ich nie im Leben aus dem Haus gehen würde, geschweige denn mit dem Hund Gassi. Und also sie macht schon irgendwie immer mal wieder weirde Dinge. So, das muss man jetzt erstmal einmal vorausschicken. Jetzt war sie in der Talkshow gewesen bei Jimmy Kimmel und die haben sich über alle möglichen Dinge unterhalten und lässt sie halt einem nebenbei so fallen, dass sie halt jetzt erzählt hat, ja, also sie hat erstmal damit angefangen, dass sie halt ein paar schwierige Jahre jetzt gehabt haben, weil ihre Eltern sind beide halt kurz nacheinander verstorben. Und das war wohl sehr schwierig für sie. Und dann hatten sie jetzt auch noch so eine seltsame Situation. Der Freund ihrer Tochter hätte wohl zwei Eier gelegt. Das wäre tatsächlich noch eine positive Nachricht gewesen. Und das war so lustig, weil wenn du dir halt anguckst, sie sitzt ja da quasi in der Talkshow von Jimmy Kimmel. Und Jimmy Kimmel weiß wirklich nicht so richtig, wie er darauf reagieren soll, weil er in dem Moment wohl nicht weiß, verarscht die mich jetzt gerade oder meint sie das ernst? Und dann fragt er so nach, was meinst du damit? Und dann sagt sie, naja, er hat halt Eier gelegt. Ich so, what? Ja, also es war wohl so, dass also ihre Tochter ist 26, also auch erwachsen, und die hat einen Freund. Und das ist übrigens die gemeinsame Tochter mit ihrem Ex-Mann Michael Sheen. Und der Freund der Tochter hat wohl mal ein Ei gelegt. Und das hat ihn wohl selbst auch total ausgefreakt. Also it freaked him out. Wie sagt man denn auf Deutsch? Das hat ihn total, ja, also
Er ist darüber
gemacht.
Ja, genau, verrückt gemacht.
Genau.
Das ist
und das hatte die Tochter dann auch irgendwie erzählt. Aber da hat die Mutter irgendwie noch so gedacht, ja, haha, weißt du, so. Und dann aber eine Woche später ist es wohl wieder passiert. Und angeblich war das Ei, wenn man das dann quasi geöffnet hat, war ein hart gekochtes Eigelb drinne.
Mhm.
Okay, da ist es wohl wieder passiert und dann hat der Freund wohl Fotos gemacht und hat die an die Tochter schicken wollen, aber die Tochter war wohl gerade mit der Mutter zusammen im Flugzeug und die müssen irgendwie einen geteilten Account haben oder so, auf jeden Fall, also so eine Cloud irgendwie, auf jeden Fall hat dann die Fotos wohl Kate bekommen und hat sie dann quasi ihrer Tochter weitergeleitet und gezeigt. Das war tatsächlich dann ein Ei, das sie da gesehen haben, also ein kleines Ei. Und dann waren die auch beim Arzt jetzt gewesen und so weiter und haben das versucht irgendwie abzuklären zu lassen. Und die Ärzte haben dann auch vermutet, dass er vielleicht eine Lischi gegessen hat oder so, weißt du, dass es dann einfach so im Unverdaut durchgerutscht ist. Oder dass er vielleicht irgendwie Medikamente genommen hat, die ihm beim Schlafen helfen sollten oder so, wo er dann schlafgewandelt ist vielleicht und irgendwie in der Mitternacht dann irgendwie Eier gegessen hat, weißt du, ohne dass er sich dessen bewusst ist, die dann quasi auch einfach mal so durchgerutscht sind. Also sie gehen davon aus, dass es nichts ist, was der Körper quasi selbstständig produziert. So, und die
ich
glaub, Moral
wir sind
von der Geschichte
einig,
ist,
dass Menschen keine Eier legen können.
Ja, genau. Die Moral von der Geschichte ist, man weiß nicht, wieso und weshalb, aber offensichtlich hat Kate Beckinsales Tochter einen Freund, der zwei Eier gelegt hat. Er ist, so Kate Beckinsales persönliche Beurteilung der Situation, der Osterhase. What the fuck? Oh mein Gott. Also, Leute, ja. Weird ist, glaube ich, sogar noch untertrieben, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das klingt sehr weird alles.
Also, ich glaube, wir müssen es schon nochmal richtig stellen. Du sagst es. Ich nehme das jetzt hier halt so selbstverständlich an, dass jeder das weiß, aber Menschen legen keine Eier. Ja, nur so am Rande. Also, was auch immer das ist, es ist nicht das. Ich kann mir auch eher vorstellen, dass es vielleicht irgend sowas ist, wenn die Mediziner sagen, okay, da wird irgendwas Unverdautes quasi ausgeschieden worden sein und vielleicht war das irgendwie ein Kern von einer Frucht oder du hast irgendwie, keine Ahnung, nachts irgendwie noch Eier gegessen, so im Halbschlaf, schlafwandelt oder was auch immer. Aber also, super weird. Oh Gott, wenn es dir überhaupt stimmt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es stimmt. Naja.
Ja, vielleicht erzählt sie.
Und weißt du, was ich noch
Quatsch.
Viel schlimmer fände, wenn ich der Freund wäre von der Freundin, von der Tochter von Kate Beckinsale? Ich würde doch nicht wollen, dass meine medizinischen Problematiken so in der Talkshow breitgetreten werden. Da wäre ich ehrlich gesagt ziemlich angepisst. Kate Beckinsale hat es natürlich genutzt und hat gesagt, Leute da draußen, ihr das jetzt alle seht, wenn ihr eine Erklärung habt, schreibt mir. Okay, super. Der arme Junge ist doch für sein Leben jetzt, ist doch sein Ruf geschädigt. Also ich meine, ich würde das nicht wollen.
Ja, also genau. Aber dann hätte er seine Schwiegermutter vielleicht auch nicht einweihen sollen in die ganze Problematik. Ja. Weiß ich nicht. Wenn sie sowieso immer so ein bisschen... So ein bisschen so ein Problem mit Grenzziehung, glaube ich. Was erzählt man wo?
Ja, und so. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das wirklich stimmt. Aber ja, also egal. Auf jeden Fall, das war unsere Kategorie Weirdest Story der Woche. Das war wirklich weird. So, kommen wir mal zu was Nettem, nämlich zu Babys. Apropos Eier legen und so. Also, Erin Krakow ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das ist eine Schauspielerin, die man vielleicht kennen könnte vom Hallmark-Sender, wenn man denn sich Hallmark-Sachen anschaut. Und zwar ist sie da vor allen Dingen in der Serie When Calls the Heart unterwegs und sehr bekannt. Macht aber natürlich auch Filme und so weiter. Und sie hat jetzt auf Instagram Fotos gepostet von sich und ihrem Ehemann Ben Rosenbaum, wo sie ganz glücklich Ultraschallfotos in die Kamera halten, auf denen man deutlich sieht, dass sie halt Kinder wartet. Ja. Und alles, und die sehen auch total glücklich aus. Es sieht aus wie Fotos
aus so einem Fotobooth, ne?
Ja, genau, aus so einem Fotoautomaten. Eigentlich finde ich ganz süß inszeniert, genau, ja, fand ich auch. Und dann haben sie den Hund, apropos von Hundemama zu Kindmama, hatten wir ja letzte Woche, ja. Dann haben sie wohl auch noch einen Hund in der Familie und der Hund trägt ein Shirt, auf dem draufsteht Big Brother. Oh mein Gott. Also sehr, sehr niedlich.
Hunde sind keine Menschen.
Ich weiß. Dann haben wir Ben Savage, der zum ersten Mal Vater geworden ist. Und Ben Savage war Kinderstar. Und zwar ist er wohl der Bruder, also in echt
von Fred
wohl,
Savage.
Von Fred Savage. Und Fred Savage war ja in Wunderbare Jahre. Also das könnte man vielleicht kennen. Aber er hat dann in einer anderen Serie Erfolg gehabt. Und zwar in Das Leben...
Und ich.
Und ich.
Mhm.
Und mittlerweile ist er natürlich klar, ist erwachsen, hat Familie und so weiter, aber die meisten kennen ihn halt vor allen Dingen daher. Und auf jeden Fall ist er da immer noch ein bisschen so in den Medien und so weiter unterwegs und hat jetzt eben bekannt gegeben, dass er Vater geworden ist. Und wir haben die typischen Instagram-Fotos, Schnappschüsse vom Händchen. Aber auch eine Aufnahme mit Gesicht.
Auch ein also Gesicht.
Ist, genau. Und es gibt eine Aufnahme, das finde ich so niedlich, da darf er wohl von der Station dann das Kind zu seiner Frau ins Krankenzimmer schieben und wieder zurück. Aber dieser Wagen, wo das Kind halt drin liegt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Shoppingwagen, finde ich. Also es sieht ein bisschen aus, als hätte sein Kind gerade eingekauft.
Ja, die Assoziation hatte ich tatsächlich auch kurz.
Und es ist ein Mädchen, was man vor allen Dingen auch daran erkennen kann, dass er ein Shirt trägt, auf dem steht Girl Dad, was ich auch total lustig finde. Ansonsten haben sie nur drunter geschrieben, Welcome Little One, also herzlich willkommen, unser Kleines quasi. Und an dem Girl Dad kann man halt dann eben erkennen, dass es ein Mädchen ist. Ja.
Dann müsstest du doch jetzt zufrieden sein.
Ja, und es ist auch eine rosa Decke, also offensichtlich werden die Klischees im Krankenhaus gerecht.
Übererfüllt.
Genau. Und dann haben wir noch Ian Grufford, der zum dritten Mal Vater geworden ist. Und Ian Grufford, der hat es so gemacht, wie ich das möchte. Der Instagram-Account von Ian Grufford listet quasi alles auf, was wichtig ist, was wir wissen wollen oder was ich wissen möchte. Und zwar, also er ist zum dritten Mal Vater geworden.
Tabellarisch sogar.
Genau, er ist zum dritten Mal Vater geworden, zum ersten Mal jetzt aber mit seiner aktuellen Ehefrau. Und zwar haben sie dazu geschrieben zu einem Bild, eben wo sie sich küssen und dann aber auch das Baby natürlich zeigen, beziehungsweise nicht das Baby selber, sondern eben also Babykleider und also so und Schnuller und so.
Zubehör.
Also es wird klar,
genau. Babyzubehör.
Richtig, genau. Also sie haben geschrieben, November was a biggie, also es ist viel, ist was Großes passiert im November und dann wird aufgezählt. Name Mina May Grufford, also ein Mädchen, Geburtstag. 2. November 2025, angekündigter Tag, an dem sie hätte geboren werden sollen, 2. Dezember 2025, das heißt, sie ist 4 Wochen zu früh gekommen. Und dann Baba Bear und Rocky, das sind die zwei Söhne, gehe ich mal davon aus der ersten Ehe, absolutely smitten, also lieben quasi die Schwester jetzt schon. Daddy und Mommy completely and totally in love with our tiny little angel. Also Daddy und Mommy komplett und total voller Liebe für ihr kleines Engelchen. Extremely grateful this Thanksgiving, also besonders dankbar an diesem Thanksgiving, was ja passt, weil an Thanksgiving gibt man ja Thanks, also gibt man ja Dank. Und genau, und da hast du alles. Da hast du Name, Geburtstag, wie die Geschwister reagiert haben, wie die Eltern reagiert haben und dass alle glücklich sind, alles super. Das nenne ich doch mal Information.
Ich weiß immer noch nicht, ob Baba Bear und Rocky tatsächlich seine anderen Kinder sind, denn das sind zwei Töchter und die heißen Ella und Elsie.
Ja, also ich hatte erst gedacht, könnten auch Hunde sein, aber ich bin mir nicht ganz
Vielleicht.
Sicher, was es sind. Ja, also auf jeden Fall sind sie offensichtlich begeistert.
Ja, wer auch
ja.
immer.
Ja, naja, aber dann genau, also das war auch eine schöne Nachricht. Und dann haben wir zum Schluss noch Boris Becker, der ja jetzt zum 5. Mal Vater geworden ist. Und auch da weiß man, es ist ein Mädchen mit dem Namen Zoe Victoria Becker, die ist am 21.11. auf die Welt gekommen. Und ja, das ist jetzt quasi die zweite Tochter, die er hat, weil er hat ja aus seiner ersten Ehe mit seiner ersten Frau hat er 2 Söhne. Dann hat er mit Anna Ermakova, quasi mit der Affäre, hat er eine Tochter. Dann hat er mit seiner zweiten Ehefrau ja noch den Sohn, ich glaube Elias, oder? Und jetzt eben mit seiner dritten Frau, das 5. Kind dann eben und wieder eine Tochter.
Hm.
Ja. Und auf Instagram haben sie eben dann ein Foto gemacht, auch ganz niedlich in Schwarz-Weiß, mit den Händen der Eltern, also Vater, Mutter und eben auch Kinderhand so übereinander gelegt und dann eben unten drunter geschrieben, willkommen in der Welt, Zoe Victoria Becker. Ja.
Was mich da sehr geärgert hat, ist, dass ein Kommentar, der extrem negativ ist, so viele Likes bekommen hat, dass der jetzt quasi als erstes bei mir drunter angezeigt wird.
Aber ich finde das auch so krass. Ich hätte die Kommentare, ich wollte gerade sagen, einfach gemutet, weil hier hat auch einer geschrieben, musste ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln. 5 Kinder von 4 Frauen, Respekt. Aber diesmal ist es bestimmt für immer. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also quasi wer...
Auch sehr schön, 32 Jahre Altersunterschied, das Kind braucht einen Vater und keinen Opa. Also ganz ehrlich, wenn das die Kommentare sind, die ich bekomme auf sowas, dann würde ich die Kommentare sofort ausstellen.
Ich auch. Naja.
Ja, okay. Ja, ja. Auf jeden Fall hat er jetzt echt nochmal was vor. Also so ein kleines Würmchen, aber seine Frau ist ja auch ein bisschen jünger als er. Die ist da vielleicht ja am Anfang zumindest ja sowieso erstmal die Hauptagierende, halt die Hauptlast.
Eleganter Seitenshade.
Ja, vielleicht. ich würde sie mir gönnen, wenn er jetzt quasi nochmal für sich so ein bisschen so einen Ruhepol findet. Ja.
Ja.
Das war's, ihr Lieben. Ganz viele Babys, ganz viele Toten, aber das gleicht sich ja quasi dann aus. Eine sehr weirde Nachricht, aber auch einfach ganz viele nette Sachen wie ein bisschen Santa Claus Briefe, ein bisschen Let's Dance, ein bisschen Miss Piggy und so. Also es war alles, finde ich, diese Woche ganz schön. Ja.
Genau.
Haltet die Ohren steif, genießt die Vorweihnachtszeit, stresst euch nicht zu dolle.
Stresst euch mit den richtigen Sachen.
Ja, vielleicht. Genau. Und wir hören uns dann in einer Woche. Bis denn.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.